Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen und man kann es schon fast ein wenig befürchten. Wir wollen über Datenschutz, aber über Datenschutz in Zeiten der künstlichen Intelligenz reden. Aber wie immer an dieser Stelle, bevor wir unseren Gast begrüßen und bevor wir hier in Medias Res gehen, begrüße ich erst einmal meinen lieben Mitstreiter mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, sehr gut. Hallo Marc, hallo Alexander. Wir sprechen heute mal wieder über ein sehr wichtiges Praxisthema, nämlich über die Schnittstelle von Datenschutz und KI-Nutzung. Dazu haben wir uns natürlich einen Gast eingeladen, der auch schon zum wiederholten Male bei uns ist, ich glaube zum dritten Mal. Er war bis vor kurzem noch Professor an der FH Aachen, hat dann einen Ruf an die Hochschule Osnabrück erhalten. Bevor wir dann inhaltlich einsteigen, kann er mal ganz kurz berichten, wie es zu dem Lehrstuhlwechsel gekommen ist und was so zu seinen neuen Aufgaben gehört. Herzlich willkommen, schön, dass du mal wieder da bist, Professor Dr. Alexander Golland.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, wieder mal bei euch zu Gast zu sein, mit euch ein bisschen plaudern zu können. Spannende Themen haben wir ja genug. Du hattest gerade eben schon angerissen, künstliche Intelligenz, Datenschutz, super praxisrelevantes Thema. Und ja, das ist auch im Wesentlichen das, womit ich mich in meiner neuen Stelle befasse. Du hattest es richtigerweise gesagt, ne? Ich bin gewechselt von der FH Aachen an die Hochschule Osnabrück, habe da jetzt die Professur für das Recht der Informationsgesellschaft, insbesondere gewerblicher Rechtsschutz und Datenschutz. Ne? Und insbesondere Datenschutz, ne? Da wisst ihr ja, dass ich da relativ umtriebig bin, mich schon lange damit befasse und ja, das drückt, glaube ich, dann auch aus, dass da eine stärkere Spezialisierung liegt. Ich hatte vorher Recht der Digitalisierung als Professur und jetzt ist nochmal ein stärkerer Fokus auf das Datenschutzrecht. Und in Osnabrück, ne, also für mich ist es jetzt, ja, wir haben heute den 4.9. für die Zuhörer, den 4.9.2026. Für mich hat das erste Semester an der Hochschule Osnabrück noch nicht angefangen. Für mich ist erstmal alles ganz neu. Natürlich weiß ich ein bisschen, was mich erwartet, aber der Vorlesungsbetrieb ist noch nicht gestartet. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Wochen bis zu den ersten Vorlesungen. Im ersten Semester übernehme ich die Vorlesung Datenschutzrecht, künstliche Intelligenz und Wettbewerbsrecht. Dinge, die ich auch schon so in Aachen gemacht habe, teilweise, muss ich sagen. Ganz besonders freue ich mich natürlich auf das Modul zur künstlichen Intelligenz, weil das etwas ist, was ich so in Aachen nicht verankert hatte. Und ja, das macht es natürlich nochmal spannend, nochmal näher an meine Forschungsinteressen.
Das heißt, wir machen jetzt hier heute so eine kleine Mini-Vorlesung schon mal mit dir. Sehr schön.
Ich hoffe nicht.
Nein, das wird deutlich interaktiver, glaube ich.
Sehr gut. Obwohl meine Vorlesungen sind auch sonst relativ interaktiv, denke ich.
Okay, das ist gut. Ich hatte ja noch nicht das Vergnügen, bei dir eine Vorlesung zu hören. Ich erinnere mich nur an mein Studium und das hatte nichts mit Interaktion zu tun bei den meisten.
Ja, Themen machen es einem auch leicht, würde ich fast sagen.
Also auch eine über neue Generation von Professoren.
Gut. Ja, also bei so Themen wie, keine Ahnung, nehmen wir Wettbewerbsrecht. Ich habe so als Standardlektüre in meiner Vorlesung Wettbewerbsrecht ist der Lidl-Prospekt. Das ist was Handhabbares. Da bekommt jeder in den Briefkasten, kann jeder durchblättern, kann jeder sich Gedanken machen, sind super spannende Rechtsfragen eigentlich in jeder Woche dabei. Und ja, dann da kann auch jeder dann mitdiskutieren. Das ist eine spannende Geschichte. Und das führt dann automatisch zu Interaktion. Und da will ich über solche spannenden Themen wie Datenschutz und KI gar nicht erst anfangen.
Das stimmt. Jeder ist schon mal in den Supermarkt gelatscht und ist auf ein Lockangebot reingefallen. Das ist richtig, ja.
In den Lidl-Prospekten steht auch mittlerweile immer ganz häufig drin, Bilder sind mit KI generiert. Deswegen kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema.
Eine Überleitung.
Überleitung aus der Hölle. Wir haben hier mal so einen Aufmacher gemacht. Also ich habe mal so einen Aufmacher hier auf meinem Bildschirm vorbereitet. Jeder oder viele kennen mittlerweile wahrscheinlich die Situation, man geht in ein KI-System, in meinem Fall habe ich jetzt hier einfach mal ChatGPT genommen, aber es kann natürlich auch Claude sein, es kann Google Gemini sein und es kann Grok sein und die bekannten KI-Systeme werden von vielen mittlerweile stellvertretend benutzt, so wie man, die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, wie man früher Google benutzt hat. Und mittlerweile werden auch Webseiten gar nicht mehr nur auf Suchmaschinen optimiert, sondern eben auch optimiert, dass generative KI-Systeme sie finden. Und hier habe ich jetzt einfach einmal eine eigentlich auf den ersten Blick banale Frage in mein KI-System eingestellt. Wer ist ein geeigneter Handwerker, um mir neue Fenster einzubauen? Ich wohne in Hennef und dann bekomme ich so eine ganze Liste von Unternehmen, häufig familiengeführte Unternehmen, also im Firmennamen steckt auch schon direkt der Familienname drin. Und jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich alles so koscher, wenn man sich sowohl die DSGVO anschaut, als auch wenn man sich die KI-Verordnung anschaut? Alexander, wo glaubst du, könnten jetzt hier schon mal Bauchschmerzen auftauchen bei mir als Benutzer?
Ja, wenn du das jetzt ganz privat machst, natürlich sind wir gar nicht erst im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Das ist dann unproblematisch. Aber spannend wird es natürlich dann, wenn du das im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit machst, wenn du es in einem Unternehmen machst.
Für meine Gewerbeimmobilie brauche ich einen Fensterbauer.
Genau, genau. Dann bist du erstmal datenschutzrechtlich verantwortlicher. Du hast personenbezogene Daten erhoben. Ne? Diese Ausgabedaten sind natürlich immer ein bisschen abhängig von der Eingabe. Du hast versucht, Informationen über Betriebe für deine Fenster zu, also die Fenster einbauen, zu finden. Und da hast du natürlich dann auch inhabergeführte Betriebe gefunden. Also da haben wir dann die Verarbeitung personenbezogener Daten. Und damit steckst du eigentlich schon in der DSGVO drin mit allen Folgen, die wir so haben: Verantwortlichkeit, Rechtmäßigkeit, Informationspflichten und so weiter.
Obwohl ich das ja vielleicht gar nicht wollte, ne? Ich habe mir Handwerker gesucht und bin vielleicht davon ausgegangen, ihr schickt mir jetzt eine GmbH nach der anderen als Suchergebnis. Das heißt, vielleicht war sogar meine Hoffnung, ich kriege gar keine personenbezogenen Daten, sondern Daten von juristischen Personen. Kann das aber natürlich nicht verhindern, dass da bei den Suchergebnissen auch personenbezogene Daten dabei sind. Trotzdem bin ich in der Verantwortung dafür, ne?
Ja, das ist so ein bisschen, klar, das ist ein Problem. Also man kann natürlich sagen, der EuGH, der legt die Verantwortlichkeit immer sehr weit aus. Ne? Der sagt, ich bin verantwortlich, wenn ich in eigenem Interesse Einfluss nehme auf die Datenverarbeitung. Und wenn ich jetzt Einfluss nehme auf die Datenverarbeitung, indem ich mir Handwerksbetriebe ausgeben lasse, ja, dann bin ich auch insoweit verantwortlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ne? Also dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich wollte ja gar nicht diese Daten erheben. Das sind für mich aufgedrängte Daten. Das ist eine beliebte Argumentation. Aber da sagt dann auch der EuGH in RusMedia in dem Urteil, ja, ich bin auch für Daten Dritter verantwortlich, die mir sozusagen aufgedrängt werden. Deswegen finde ich das keine überzeugende Argumentation.
Das stimmt.
Und klar,
der Verantwortliche.
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze oder Möglichkeiten, wie man da argumentieren kann.
Und der Verantwortliche heißt ja Verantwortlicher, weil er verantwortlich ist. Das heißt, ihn treffen dann alle Pflichten aus der DSGVO, alles, was da als Rattenschwanz dranhängt. Ne?
Genau, genau. Wobei vielleicht bei einer Sache muss ich vielleicht noch eine kleine Einschränkung machen. Es gibt neue Guidelines vom European Data Protection Board, die sagen, bei Web-Scraping, und das hast du ja im Prinzip, so was Ähnliches hast du ja gemacht, bei Web-Scraping, wenn ich dann zufällig sensible Daten erhebe, sollen die Vorschriften über sensible Daten der DSGVO nicht Anwendung finden. Wenn ich diesen Gedankengang, den man durchaus kritisch sehen kann, weil er mit der Systematik der DSGVO bricht, wenn man diesen Gedankengang auf dein Szenario anwenden will, kann man natürlich dann auch sagen, okay, wenn das für sensible Daten gilt, wieso gilt das nicht für alle Daten?
Und jetzt könnte ich aber auch, jetzt habe ich jetzt ja hier als fragende Person ganz allgemein gefragt, also wer ist ein geeigneter Handwerker? Aber ich könnte ja jetzt auch als Unternehmen nach einem nach einer konkreten Person die Suchmaschine etwas fragt. Also wir bleiben immer im Business-Kontext. Ne? Wenn ich als Privatperson die KI-Frage, weißt du was über meinen Kinderarzt, ja, oder nicht über meinen Kinderarzt, aber den Kinderarzt, wo meine Kinder hingehen, dann sind wir ja immer noch im privaten Bereich, dann trifft uns das ja alles mehr oder weniger nicht. Aber wenn wir jetzt im Business-Kontext sind, nehmen wir mal an, einer meiner Kunden sagt bei der KI, was weißt du eigentlich über Marc-Oliver Thoma, also wirklich meinen Namen konkret eingibt, wie sieht es dann aus? Weil da kann ich ja nicht mehr sagen, ja, die Informationen, die habe ich ja zufällig bekommen, das wusste ich ja nicht, dass da was über den Marc-Oliver Thoma kommt. Sondern ich habe ja konkret nach einer bestimmten Person gefragt.
Also spätestens dann verbaut man sich, glaube ich, diesen Argumentationsspielraum, wie auch immer man ihn jetzt, ob man das jetzt als gute Argumentation einstuft oder nicht, mag dahinstehen. In dem Fall, den du jetzt gebildet hast, hänge ich da drin mit allen Konsequenzen.
Oder eine Personalabteilung zum Beispiel, ne? Könnte zum Beispiel über ihre Bewerber mal die KI befragen. Vielleicht ja sogar automatisiert, aber ist ein anderes Thema.
Genau, also dann muss ich sicherstellen, muss ich mir überlegen, wer ist verantwortlicher. Ich bin in jedem Fall verantwortlicher. Bin ich mit dem KI-Anbieter verantwortlicher oder nicht? Ist so eine Frage, die man sich da stellen kann. In jedem Fall treffen mich dann alle Pflichten aus der DSGVO. Zuvorderst natürlich die Einhaltung der Rechtmäßigkeit.
Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bewerbungslebenslauf bekomme, mir spinnen gerade so die Gedanken rum, so der Motto, in Lebensläufen steht ja nicht unbedingt immer alles drin oder manche Sachen sind ja vielleicht auch geschönt, da sind vielleicht Lücken drin und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt diesen Lebenslauf als PDF einfach in die KI reinschmeiße und der KI sage, überprüf mal im Internet, ob die Informationen, die im Internet über diese Person zu finden sind, deckungsgleich sind mit dem, was hier im Lebenslauf drin steht. Wie sieht's denn jetzt aus?
Allen Arbeitsrechtlern stellen sich gerade die Nackenhaare auf wahrscheinlich.
Ja, den Arbeitsrechtlern, aber ich glaube nicht den Leuten in der PR, der HR-Abteilung. Ich glaube, die machen sowas regelmäßig.
Ja, da sind wir bei dem Thema Screening von Bewerbern und da macht ihr nochmal mit dem Beschäftigten-Datenschutz, der da hinten dran hängt, nochmal ein ganz großes Fass auf. Aber klar, man muss dann überlegen, welche Rechtsgrundlagen können da in Betracht kommen, wenn ich jetzt mal den Paragraph 26 BDSG ausblende, weil das sonst ein bisschen komplex wird. Haben wir da eine Vertragsanbahnungskonstellation? Kann ich dann natürlich drüber nachdenken? Ist das jetzt unbedingt erforderlich? Der EuGH legt diese Vertragskonstellation immer sehr eng aus. Der EuGH sagt, etwas muss unbedingt erforderlich sein. Ist das jetzt unbedingt erforderlich für den Beschäftigungsvertrag? Kann man sicherlich so oder so argumentieren. Wenn man das ablehnt, was wohl die Mehrheit machen würde, stünde man bei der großen Herausforderung, nämlich bei dem berechtigten Interesse.
Das ist ja das, worauf sich dann viele auch stürzen. Ne? Die haben mal gelesen, berechtigtes Interesse ist so das Mittel der Wahl normalerweise.
Der Joker.
Genau. Das ist ja auch alles schön und gut, aber es hat ja mehrere Pferdefüße. Also zum einen, ich muss diese Abwägung tatsächlich treffen und mal dokumentieren und auch nachvollziehbar machen. Und ich muss am Anfang transparent darüber informieren, das ist das eine. Zum anderen, was mache ich denn, wenn es um Artikel 9 Daten geht? Da gibt es kein berechtigtes Interesse. Und drittens, was mache ich, wenn ich eine Behörde bin?
Gut, das sind jetzt hast du direkt die Komplexität in die Büchse der Pandora geöffnet.
Das tut mir leid.
Bei der Behörde haben wir natürlich das berechtigte Interesse nicht zur Verfügung. Also da müsste man dann drüber nachdenken, ist das zur Aufgabenerfüllung erforderlich? Artikel 6.1e ist eine ähnliche Sache. Dann Thema sensible Daten, auch das natürlich, wir haben im 9.2b eine Rechtsgrundlage für, wenn ich jetzt Mitarbeiterdaten verarbeite, aus Gründen des Arbeitsschutzes und des Rechts der sozialen Sicherheit, aber bei einem Bewerber auch nicht einschlägig.
Ja.
Und richtiges Äquivalent zum berechtigten Interesse haben wir da weniger, was sensible Daten anbelangt. Mit einer Einschränkung vielleicht, das ist so ein Thema, was ich schon häufiger diskutiert habe. Und zwar gibt es ja diese Vorschrift in Artikel 9 Absatz 2e, der so sinngemäß sagt, ja, was du ins Internet stellst, das darf jeder frei verarbeiten. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man den Mut hat, argumentieren, okay, wenn ich was ins Internet stelle und dann darf es jeder verarbeiten, dann, und ich vergleiche das mit der Situation, ich stelle es nicht allen zur Verfügung, sondern ich stelle es jetzt nur einem Bestimmten zur Verfügung, dann wäre das ein wesensgleiches Minus. Heißt, wenn ich meine sensiblen Daten einer Stelle gebe, dann darf diese in einem Erstrechtsschluss aus diesen öffentlich gemachten Daten diese sensiblen Daten verarbeiten. Ist hoch umstritten, inwieweit diese Argumentation trägt. Ich finde die immer ganz interessant, weil ich die logisch finde. Mhm. Aber ob und inwieweit die trägt, insbesondere den KI-Einsatz, das müsste man dann nochmal kritisch hinterfragen. Jetzt hattest du drei Punkte, ne? Jetzt habe ich schon rückwärts bin ich jetzt vorgegangen, habe den dritten und den zweiten Punkt adressiert. Was war der erste Punkt?
Der erste Punkt, da ging es darum, dass selbst wenn die Rechtsgrundlage einschlägig sein kann, weil ich bin ein Unternehmen, es geht, sagen wir mal, nicht um sensible Informationen, dann muss ich diese Abwägung ja tatsächlich durchführen, dokumentieren, nachvollziehbar dokumentieren. Und ich muss sehr transparent damit umgehen, sprich zu einem sehr frühen Zeitpunkt darüber informieren.
Klar, also wir haben da diese klassische Interessenabwägung, berechtigtes Interesse, kriegen wir immer verargumentiert, wird sehr weit verstanden. Ja. Erforderlichkeit gibt's irgendwie so, das ist so die erste, finde ich, kleinere Hürde, ganz offen gesagt. Mhm. Was gibt's irgendwie Mittel, die weniger Privatsphäre invasiv sind, aber der Knackpunkt ist dann eigentlich die Abwägung im engeren Sinne. Das heißt, auf der einen Seite die Interessen des Verantwortlichen, möglichst effizient natürlich Informationen über den Bewerber herausfinden zu können. Das macht AI vielleicht schneller oder besser oder umfassender, als es eine Google-Recherche oder auch einfach ressourcenschonender als eine Google-Recherche eines Beschäftigten. Auf der anderen Seite natürlich dann die Interessen des Betroffenen, die dagegen sprechen. Und ein ganz zentraler Punkt für diese Interessen ist die Erwartungshaltung des Betroffenen. Da sagt der EuGH dann auch relativ klar, wenn der Betroffene nicht informiert ist über diese Verarbeitung, dann habe ich auch gar keine Möglichkeiten, dass sich irgendwie eine Erwartungshaltung beim Betroffenen überhaupt bildet. Und dann kann ich mich auch gar nicht auf das berechtigte Interesse nach Artikel 6 berufen.
Okay.
Also das ist ein scharfes Schwert, aber das ist die EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache Moos, war es, glaube ich, das erste Mal.
Mhm. Aber jetzt könnte ich ja als Betroffener, also als Bewerber, der jetzt durch die KI gejagt wird, da könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn du mich googelst, okay, fein, aber wenn du mich in die KI jagst und mich damit überprüfst, dann ist das ja eine generative KI. Die sucht ja nicht nur eins zu eins die Seiten, auf denen mein Name auftaucht, sondern die wirbelt ja vielleicht bestimmte Daten von mir durcheinander und aufgrund von Wahrscheinlichkeiten fügt die wieder zusammen. Da entsteht vielleicht ein Profil oder ein Bild von mir, was ich so gar nicht möchte. Wäre das für dich ein berechtigter Einwand?
Ja, das ist natürlich berechtigter Einwand. Wir haben ja auch den Grundsatz der Datenrichtigkeit. Wir haben das Problem des Halluzinierens von KI. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal beim Thema Informationen des Betroffenen bleiben, dann sagt der Artikel 13 ja im Grunde genommen nur, ich muss über das berechtigte Interesse informieren. Ich muss über die Rechtsgrundlagen informieren. Wenn ich zu dem Schluss komme, das geht über Artikel 6, 1f, dann ist das soweit erstmal möglich. Bei automatisierten Entscheidungen mag das vielleicht noch anders sein. Ja, aber dann kommen wir natürlich zu den großen Problemen. Und du hast gerade eben gesagt, du schaust bei ChatGPT. Wenn ich jetzt bei ChatGPT einfach so gucke, dann ist da, soweit ich weiß, standardmäßig aktiviert, dass die KI mit meinen Eingaben weiter trainiert wird.
Also bei der kostenfreien Basisversion auf jeden Fall. Bei der
kostenfreien Variante auf jeden Fall.
Ja, und das ist natürlich, wenn wir über die Erwartungshaltung des Betroffenen reden, ein wesentlicher Punkt. Ich kann heutzutage, ich würde sagen, KI, das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwer das Rad neu erfunden hat, sondern Technologie schreitet voran und wir arbeiten ja jetzt auch nicht mehr mit Stiften oder ritzen mit Stöckern irgendwelche Zeichen in den Boden, wie irgendwelche Höhlenmenschen oder mit Steinen an die Höhlenwände, sondern Technologie schreitet voran. Und in dem Zuge würde ich, genauso wie ich einen Stock oder einen Stift oder einen Pinsel oder auch Photoshop als Tool betrachte, würde ich KI auch nur als Werkzeug sehen. Deswegen finde ich nicht, dass der Einsatz von KI erstmal fundamental etwas ändert. Man kann argumentieren, ein Betroffener, der heutzutage, ja, im heutigen Kontext kann man damit rechnen, dass in einem bestimmten Umfang Daten zu, ja, unter Nutzung von KI verarbeitet werden. Aber die große Frage ist, in welchem Umfang? Und spätestens dann, wenn es ans Training geht, würde ich fast sagen, damit muss der Betroffene nicht rechnen. Er muss nicht damit rechnen, dass die Daten dann an irgendwelche weiteren Stellen weitergegeben werden, Klammern außerhalb einer Auftragsverarbeitung, damit der dann seine Produkte optimiert.
Das bedeutet aber, um jetzt mal wieder so, also finde ich total spannend, aber um das jetzt mal quasi in den beruflichen Alltag zu setzen, muss man eigentlich dann sagen, im beruflichen Alltag kann man eigentlich nicht vernünftig argumentieren, dass in einem beruflichen Kontext die kostenlose Variante von ChatGPT benutzt wird, wo man es nämlich meiner Meinung nach nicht, meines Wissens nach, man möge mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wo man das nämlich meines Wissens nach nicht deaktivieren kann. Das heißt, wer im beruflichen Kontext ChatGPT, Claude und so weiter und so fort benutzt, muss zwingenderweise die kostenpflichtige Variante benutzen, weil nur dann sich die ganzen anderen Rechtsmöglichkeiten überhaupt erst auftun. Von einem Auftragsverarbeitungsvertrag mal ganz zu schweigen.
Genau. Also bei den gängigen Modellen kann man zumindest in den kostenpflichtigen Varianten das Training deaktivieren. So ein Kompromiss ist das tenant-spezifische Training. Also wenn ich jetzt die KI, wenn ich es zulasse, dass das KI-Modell tenant-spezifisch weiter trainiert wird, beziehungsweise dass Daten zu meinen Eingaben gespeichert werden, damit es mir persönlich als Unternehmen bessere Ergebnisse, passgenauere Ergebnisse liefert, ist das meines Erachtens auch noch unproblematisch im Rahmen einer Auftragsverarbeitung abbildbar, solange halt diese Daten nicht genutzt werden, um sie dann Dritten zur Verfügung zu stellen oder halt um ein besseres Produkt zu entwickeln. Also es muss halt demjenigen, der die KI einsetzt, dann wiederum zugutekommen. Aber der einfachste Clou ist natürlich, ein kostenpflichtiges Modell zu nehmen und dann das Training zu deaktivieren.
Zumal ich ja auch nach meinem Wissen jedenfalls bei diesen Basisversionen, bei den kostenfreien, auch keinen AV-Vertrag bekomme von OpenAI und Co. Ne? Das ist ja dann das nächste Problem.
Ja, wobei, also der AV-Vertrag ist natürlich ein Problem. Die vorgelagerte Frage ist natürlich immer, haben wir überhaupt eine AV? Ja. Ich glaube, ChatGPT geht selbst bei dem Weitertraining zur allgemeinen Produktverbesserung, das heißt nicht tenant-spezifisch davon aus, dass es eine Auftragsverarbeitung ist. So, der EuGH sagt, ich bin in der gemeinsamen Verantwortlichkeit in solchen Konstellationen, weil ich ein Eigeninteresse habe an der Verarbeitung der Daten und damit eigene Zwecke setze und damit gemeinsam verantwortlicher bin.
Genau. Was nützt mir der schönste AV-Vertrag, wenn es gar kein AV-Verhältnis ist? Ne?
Genau. So ist es.
Das, nur, ich weiß nicht, kennst du in der Praxis den Fall, dass jemand gesagt hat, ey, OpenAI, ihr seid gar kein Auftragsverarbeiter, ich hätte gern die Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit. Ich glaube, man kriegt da nicht so wahnsinnig gutes Feedback aus USA, oder?
Nee, den konkreten Fall kenne ich tatsächlich nicht. Also gängig ist das ist Best Practice bei allen Unternehmen, was ich gesehen habe, dass das Training deaktiviert wird oder nur tenant-spezifisch auch in den kostenpflichtigen Versionen oder insbesondere in den kostenpflichtigen Versionen, wo ich es überhaupt erst machen kann. Und dass man gar nicht erst in die Bredouille einer gemeinsamen Verantwortlichkeit mit allen Konsequenzen, die das bedeutet, Haftung im Außenverhältnis und so weiter und so fort, reinkommt. Genau. Aber ganz generell ist es natürlich wichtig, dass ich im Unternehmen, wo du sagst, wie mache ich das in der Praxis? Im Unternehmen muss ich natürlich ein paar Sachen organisatorisch bedenken. Also das fängt halt an bei, dass ich das Training beispielsweise deaktiviere. Aber das Ganze muss natürlich auch flankiert werden. Ich halte nichts davon, beispielsweise Mitarbeitern komplett KI-Einsatz zu untersagen, denn die Praxis zeigt, dann machen sie es.
Ja, klar. Zweifelsfall mit einem privaten Smartphone.
Genau. Das heißt, einfach gar nichts zu machen und einfach alles laufen zu lassen, ist, glaube ich, auch keine gute Entscheidung.
Nein.
Vor dem Hintergrund von diversen Compliance-Risiken, sodass meines Erachtens eigentlich nichts anderes geht als ein Mittelweg, in dem man sagt, okay, wir stellen dieses oder jenes oder meinetwegen 1, 2, 3 KI-Tools unseren Beschäftigten zur Verfügung mit klaren KI-Richtlinien für die Mitarbeiter, wo dann beispielsweise sowas drinsteht wie keine Eingabe von sensiblen Daten, keine Verwendung für Hochrisiko-KI-Szenarien, also beispielsweise automatisierte Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses. Also ich kippe 10 Lebensläufe rein und die KI sagt mir, okay, du stellst jetzt den und den ein. Na, das wäre so ein Hochrisikosystem und da würde man dann auch wahrscheinlich dann sagen, okay, in der KI-Richtlinie für meine Mitarbeiter verwende diese KI-Systeme, auch wenn es allgemeine KI-Systeme sind, nicht für Hochrisiko KI-Szenarien, muss man natürlich dann runterbrechen, dass es praxistauglich wird. Ne? Wenn ich von Hochrisiko-KI rede, dann weiß wahrscheinlich 95% der Beschäftigten, im Optimalfall 95% der Beschäftigten, wissen dann nicht, was gemeint ist. Ja, dass ich sowas adressiere, generell auch Mitarbeiter zu schulen, dass ich da ein kritisches Auge auf Ergebnisse habe, nicht einfach Confirmation Bias und so weiter, dass ich einfach Ergebnisse abnicke, ungeprüft, das sollte natürlich auch nicht passieren.
Du hast jetzt einen Fall gesagt, ich kippe 10 Lebensläufe, 10 Bewerbungen in die KI und lass die KI jetzt entscheiden, welchen ich nehmen soll. Ich glaube, das ist etwas, was im Alltag wahrscheinlich gar nicht so häufig vorkommt. Was ich aber glaube, was schon sehr häufig vorkommt, ist, dass man Unternehmen dort meinetwegen 20, 30, 50, 100 Bewerbungen, Lebensläufe reinschmeißen und dem System sagt, welche 10 soll ich denn einladen? Mit anderen Worten, welche 90 gehen raus aus der Entscheidung? Und das ist aber letztendlich das Gleiche. Oder korrigier mich, Alexander, Michael.
Das hat ja auch eine Entscheidung mit einer gewissen Rechtswirkung, ne?
Genau. Weil das ist, glaube ich, also dass jetzt wirklich jemand sagt, die KI soll entscheiden, wen ich einstelle, ich glaube, das sind Menschen, soweit sind die meisten Menschen noch nicht. Aber diese Entscheidung im Sinne von, ich will einfach nur noch die 10 Besten einladen oder nur die 3 Besten einladen und die anderen 7 will ich quasi gar nicht sehen, mit denen will ich mich nicht beschäftigen, das ist, glaube ich, sehr praxisrelevant. Und das ist aber juristisch gesehen quasi genau das Gleiche. Es fällt eben auch in den Hochrisikobereich.
Ja, also wenn wir jetzt, müssen wir mal in 2 Schienen denken. Auf der einen Seite KI-Verordnung, da komme ich über den Artikel 6 Absatz 3. Wenn ich jetzt rein vorgelagerte Tätigkeiten oder geringfügige Tätigkeiten habe oder kontrollierende Tätigkeiten habe, komme ich aus dem Hochrisikobereich raus. Ein Thema, das ihr zu Recht adressiert, ist natürlich diese automatische Einzelfallentscheidung nach Artikel 22 DSGVO. Und da ist dann die Frage, ist das eine rechtliche Entscheidung? Mhm. An Artikel 22 hängt dann natürlich auch das Thema Explainable AI, also dass ich gegebenenfalls darlegen muss, wie die KI zu der Entscheidung kam. Und da ist natürlich dann die Frage, wie drücke ich mich um diese Pflichten oder was muss ich an Guardrails einziehen, damit ich halt wirklich guten Gewissens die bestimmte Sachen durch die KI automatisieren kann. Jetzt erfasst Artikel 22 Absatz 1 rechtliche Entscheidungen. Was ist aber, du sagst jetzt, ich kippe so und so viele Lebensläufe rein und das soll ausselektiert werden. Artikel 22 Absatz 1 erfasst ausschließlich automatisiert getroffene Entscheidungen. Und nach der EuGH-Entscheidung zur Schufa sind es auch vorgelagerte Entscheidungen, da will ich gar nicht rausdiskutieren. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn der Benutzer hinreichenden Input gibt? Also ein guter Personaler, der wird ja nicht sagen, hier alle Bewerbungen, such mal die besten 5 raus, sondern er wird ja klar angeben, unter welchen Kriterien was zu bewerten ist. Er wird sagen, okay, achte darauf, dass das, das und das drinsteht und so weiter und so fort. Und je präziser diese Vorgaben sind, desto weniger sind wir im Bereich einer ausschließlich automatisierten Entscheidung und desto weniger dann auch im Bereich des Artikel 22 Absatz 1, wobei auch dieser natürlich Ausnahmen hat.
Ich glaube aber, es hängt auch so ein bisschen davon ab, welches KI-System da genutzt wird. Denn es gibt ja nicht die KI, da gibt es ja verschiedenste Technologien, die darunter zu verstehen sind. Wenn ich aber generative KI einsetze bei so einem Prozess, dann denke ich mir, naja, natürlich kann ich sehr gezielt prompten und der Maschine den Korridor etwas verengen und versuchen, die Entscheidung der Maschine etwas akkurater oder etwas nachvollziehbarer zu machen. Aber letztendlich, sprechen wir alle von dem Blackbox-Effekt nicht umsonst, ich kann ja so viel versuchen einzuwirken auf die KI, wie ich will. Sie entscheidet halt in gewissen Bereichen autonom. Mhm. Ja, und das auch nur bedingt nachvollziehbar. Blackbox und der Grundsatz der Transparenz aus der DSGVO, die beißen sich sowieso ein bisschen. So, also inwieweit kann ich da wirklich Einfluss drauf nehmen? Ja, und ich muss natürlich versuchen, dann intern im Unternehmen vielleicht einen Prozess oder ein Szenario zu schaffen, wo dann wirklich durch Dienstanweisungen etc. oder auch Profilbeschreibungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, das klar gemacht wird und nach außen dokumentiert wird. Hier entscheidet wirklich nicht die Maschine, sondern ein Mensch sitzt da, der hat die Kompetenz, der hat das Recht dazu, da einzugreifen und der hat die letzte Entscheidung. Das ist kein bloßer Durchwinker.
Genau. Ja, also wenn wir jemanden haben, der diese Entscheidungen mit Interventionskompetenz durchsieht, dann haben wir keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung mehr. Da sind wir nicht im Artikel 22 drin. Also das sind halt diese nachgelagerten Prozesse. Vorgelagert natürlich, dass man bestimmte Sachen konfiguriert, dass man bestimmtes durch Arbeitsanweisungen festlegt, was reingegeben werden darf, was nicht. Dass man bestimmte Kriterien aufstellt, dass man nicht einfach nur sagt, such mir den Besten raus. Also Möglichkeiten, Entscheidungen nicht ausschließlich automatisiert zu treffen, gibt es mehr als genug, würde ich sagen. Auch im Zeitalter von KI.
Ja. Okay. Ja, es sollte zumindest getroffen werden. Also das, was man vielleicht da mitgeben kann, sagen, man kann ja die Möglichkeiten von KI nutzen, gerade auch als Unterstützung und so weiter. Aber bitte vergesst bitte nicht den Human in the Loop. Also der ist enorm wichtig, ne? Der muss da sitzen und auch wirklich die Möglichkeit hat, einzugreifen, nicht nur sagen, ja, ich übernehme das, was die Maschine sagt.
Gerade im Bereich jetzt, was wir hier diskutieren, jetzt, wenn es um Entscheidungen über Arbeitsverhältnisse geht, sind wir im Bereich von Hochrisiko-KI und da ist der Human in the Loop sowieso nach Artikel 26 ist es, glaube ich, der KI-Verordnung Pflicht. Und das ist ganz klar. Sozusagen, da sorgt die KI-Verordnung ein Stück weit dafür, dass ich dann aus dem Artikel 22 der DSGVO rausfliege. Also in dem Moment, wo ich den Human in the Loop, wie er gefordert ist, einbaue in meine Arbeitsabläufe, habe ich keine automatisierte Entscheidungsfindung mehr im Sinne des Artikel 22.
Ja. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich nicht mehr im Bereich von Hochrisiko-KI bin. Ne? Wenn es um vergleichsweise banale Entscheidungen geht, dann droht mir eine automatisierte Entscheidung und dann habe ich spätestens, wenn ich darüber nach Artikel 13, 14 informieren muss oder die Auskunft nach Artikel 15 geben muss, glaube ich, ein leichtes Problem, die zu erklären, was da abläuft, wie ist die involvierte Logik etc. Also ich habe es ja gesagt, ne? Transparenz und Blackbox, das beißt sich ein bisschen.
Ja, also es ist völlig unklar, muss man ganz offen sagen, was man eigentlich dann erklären muss. Wenn wir eine Entscheidungsfindung nach Artikel 22 haben, dann greifen erweiterte Informationspflichten gegenüber den Betroffenen nach Artikel 13 und Artikel 14. Ja, bei Artikel 14, wenn ich die Daten nicht direkt beim Betroffenen erhoben habe, kann ich natürlich immer argumentieren, das wäre insoweit unverhältnismäßiger Aufwand. Okay. Habe ich eine Ausnahme in Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe B ist es, glaube ich. wo ich dann argumentieren kann, okay, so komme ich dann aus der Informationspflicht, gegebenenfalls nur insoweit, kann man drüber streiten, raus. Also Argumentationspotenzial bietet die DSGVO an dieser Stelle schon, aber in dieser Bewerbungssituation, wo ich ein Artikel 13 Szenario, also eine Direkterhebung habe, da haben wir so eine Ausnahme nicht. Und bei Artikel 15, da könnte man jetzt natürlich drüber nachdenken, für die, ich will es jetzt nicht zu juristisch machen, ne, für die Nicht-Juristen unter uns oder Nicht-Datenschutzrechtler unter uns, es gibt eine Vorschrift in der DSGVO, die so sinngemäß sagt, ja, kann der Verantwortliche den Betroffenen nicht identifizieren, finden die Artikel 15 folgende, also Auskunftsrecht und ganz viele weitere Betroffenenrechte, keine Anwendung. So. Das gilt aber nicht für die Informationspflichten. Das heißt, das Problem bei der Direkterhebung, dass ich erklären muss, was ist die involvierte Logik, die bleibt bestehen. Und was ist, wenn ich das nicht kann? Häufig werde ich das nicht können. Oder vielleicht nicht in einer Art und Weise, die es dem Betroffenen ermöglicht, nachzuvollziehen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Auch da gibt es Urteile zur Schufa vom EuGH, der Betroffene soll halt nachvollziehen können, wie kam jetzt beispielsweise der Schufa-Score oder jetzt im Bewerbungsszenario, wie kommt es da zustande, dass ich jetzt vielleicht nur auf Platz 7 der Bewerberliste gelandet bin.
Ja, genau. Ja. Und Einsatz von generativer KI macht das aus meiner Sicht so gut wie unmöglich, das zu beschreiben. Also ich kann das grob entscheiden, aber eben der Gag dabei ist ja, ich kann eben im Einzelfall gar nicht genau sagen, wie die KI zu ihrer Entscheidung gekommen ist.
Ja. Ich wollte noch was sagen zu dem Thema Human in the Loop, weil helft mir so ein bisschen, ihr seid juristischer Geschulter, ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit, wenn man dann mal sagt, ja, brauchen wir Human in the Loop und dann machen wir ein Häkchen da dran. Weil wie stelle ich mir das jetzt in der Praxis dann wirklich vor? Da gibt es 200 Bewerbungen, ja, die KI hat 190 aussortiert. Und jetzt haben wir den Human in the Loop, der kontrolliert jetzt diese 190 Bewerbungen nochmal, ob die gerechtfertigterweise ausgefiltert worden sind, ja oder nein. Dann stelle ich jetzt mal so ein bisschen provokant die Frage, dann brauche ich auch keine KI, wenn der es eh alles nochmal überprüft. Wenn der aber am Ende des Tages nur so ein Abnick-August ist, ja, und der macht die 190 Bewerbungen durch 190 Klicks in 2 Minuten 30, dann habe ich keinen Human in the Loop. Gibt es da schon irgendetwas, wo man sagen kann, jetzt ist es ein echter Human in the Loop, so wie es gefordert wird im Gesetzestext, oder das ist nur pro forma, liebe Leute, so geht das nicht? Oder warten wir auf den Mann mit der schwarzen Robe?
Ja, die Frage ist immer, wann kommt der Mann mit der schwarzen Robe? Rechtsfindung, gerade in die DSGVO ist ja immer noch nur, jetzt 10 Jahre und 4 Monate alt und gerade mal etwas mehr als 8 Jahre in Anwendung. Ja, bis der Mann mit der schwarzen Robe kommt, kann noch die ein oder andere Zeit ins Land ziehen. Vielleicht wird es jetzt durch die stärkere Verbreitung von KI natürlich ein bisschen schneller gehen. Ja, man weiß nicht so genau, was genau die Anforderungen sind an den Human in the Loop. Also man könnte, natürlich, du sprichst zu Recht an, wenn die KI von 200 Bewerbungen 190 aussortiert, der Human in the Loop bringt mir nichts, wenn er, oder die KI bringt mir nichts, besser gesagt, wenn der zwingende Human in the Loop dann nochmal jede einzelne Bewerbung anschauen muss. Ich denke, man kann sich da so ein bisschen an der KI-Verordnung orientieren, also so ein bisschen Plausibilitätskontrolle, dass ich halt validiere, wie kommt die KI zu welchen Entscheidungen. Also das sind dann technisch-organisatorische Maßnahmen, die ich treffen muss. Dass der Human in the Loop in jedem Fall in der Lage ist, die KI zu stoppen und zu intervenieren, Entscheidungen zu überschreiben. Dass der Human in the Loop zumindest stichprobenartig die Ergebnisse, die ausgeworfen wurden, validiert. Es gibt da sehr umfangreiche Vorschriften in Artikel 10 der KI-Verordnung, das ist, glaube ich, wo es darum geht, Data Quality oder wie stelle ich eigentlich sicher, dass vernünftig oder dass die KI richtig in Anführungszeichen arbeitet? Ja. Daran muss ich mal natürlich denken, ist auch wieder so ein Fall von Hochrisiko-KI geschenkt, aber daran kann man sich sicherlich orientieren. Es wäre vermutlich zu viel verlangt, in jedem einzelnen Fall zu prüfen. Stellen wir uns vor, es geht um ganz banale Dinge, wie ich entscheide aufgrund einer Kunden, ich habe 30 Millionen Kunden in Deutschland und entscheide dann aufgrund einer automatisierten Entscheidung, wer bekommt jetzt ein Newsletter nächste Woche? Da hätten wir auch, da kann ich jetzt nicht die 30 Millionen Entscheidungen im Einzelnen durchgucken. Also das heißt, stichprobenartige Kontrolle, auch Sensibilisierung der Beschäftigten, Sensibilisierung für solche Confirmation Bias, die nun mal menschlich ist, dass ich einfach Dinge unhinterfragt übernehme, dass ich auch vielleicht überlege, dass es gibt ja verschiedene Biases, die KI aufweist, dass ich das ausschließen kann. Und schließlich muss man vielleicht auch daran denken, Artikel 22 setzt ja in Absatz 3 auch voraus, dass dem Betroffenen Möglichkeiten gegeben werden, zu intervenieren. Das heißt, wenn ich sowieso eine Intervention per Gesetz standardmäßig in jedem Einzelfall sicherstellen müsste, dann hätte die Vorschrift gar keinen Sinn. Das heißt, mit anderen Worten, ich muss irgendwie sicherstellen, dass der Betroffene informiert ist über den KI-Einsatz, dass er informiert ist, wie kommt eigentlich das Ergebnis zustande, welche rechtlichen Folgen sind daran geknüpft und auf welchem Wege er eine Intervention herbeiführen kann und damit eine menschliche Prüfung im Einzelfall wohlgemerkt erzwingen kann.
Was man, glaube ich, in der verantwortlichen Stelle ganz konkret auch machen kann oder sollte, ist eine entsprechende Arbeitsplatzbeschreibung desjenigen, der da in the loop sitzt, ne, um dann auch zu dokumentieren nach außen, der kann, darf und soll eingreifen. Entsprechende Arbeits- oder Dienstanweisungen hilft natürlich, um nach außen hin zu dokumentieren, wir haben ein Arbeitsumfeld geschaffen, der ist auch jetzt wirklich demjenigen ermöglicht, dort einzugreifen. Und der ist geschult entsprechend und so weiter und so fort.
Ja. Okay, jetzt sind wir schon so langsam, aber sicher mal so ein bisschen auf der Zielgeraden. Aber eine Sache, auch wenn es jetzt ein bisschen länger wird, aber ich hoffe, deine Antwort oder eure Antworten dazu sind jetzt nicht zu lang. Wir haben jetzt über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, Verantwortlichkeiten, Personenbezug, Rechtmäßigkeit und so weiter und so fort. Im Moment sind alle großen KI-Betreiber in den USA. Jetzt gibt's in Europa als großen Betreiber Mistral. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Hörer keine so großen Unternehmen sind, dass sie sich die KI in den eigenen Keller stellen. Wie sieht es jetzt mit dem Transfer, mit dem Datentransfer in den USA aus? Schrägstrich, was passiert, wenn Schrems 3 vor dem EuGH und das Transatlantic Data Privacy Framework TADIP um die Ohren haut?
Das ist natürlich eine Gefahr, die besteht. Wir haben aktuell das LATOM-Verfahren, eine Nichtigkeitsklage, die vor dem EuGH verhandelt wird. Ich rechne mit Ende des Jahres mit einer Entscheidung. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt einen KI-Dienstleister einsetze, dann muss ich mir erstmal darüber klar werden, wo sitzt der und welche Rechtsgrundlagen bietet der an. Also bei US-Dienstleistern ist der überhaupt nach dem Data Privacy Framework zertifiziert. Na, das kann ich dann online nachgucken auf der Website des Data Privacy Frameworks, ob der eine aktive Zertifizierung hat. Wenn der eine hat, kann man sagen, gut, müssen wir uns erstmal wohlgemerkt keine großen Gedanken machen. Wenn er keine hat, kann man sagen, gut, dann fährt der EuGH mir auch nicht in die Parade, wenn irgendwas passiert. Aber in der Tat, US-Datentransfers sind eine große Herausforderung. Es besteht durchaus die Gefahr, dass die dass der EuGH entscheidet, dass das Data Privacy Framework, zumindest so wie wir es heute haben, nicht den Anforderungen an einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission entspricht, was dazu führen würde, dass dann das Data Privacy Framework ungültig wäre. Mhm. Es gibt neben diesem LATOM-Verfahren auch noch ein parallel betriebenes Verfahren von None of Your Business. Die haben einen Antrag auf Aufhebung des DPF gestellt. Das gibt so ein paar verfahrensrechtliche Besonderheiten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins europäische Verfahrensrecht eingehen, aber es eröffnet zumindest in einiger Zeit die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage gegen die Kommission. Das heißt, da brennt es eventuell an zwei Fronten und es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass der EuGH sagt, okay, das DPF wird ungültig und dann müsste ich mir natürlich Gedanken machen, was habe ich für Alternativen? Eine kommt da eigentlich nur in Betracht und das sind die Standarddatenschutzklauseln.
Mhm. Ja. Oder ich kann sicherstellen, dass ich 0,0 personenbezogene Daten verarbeite. Das dürfte aber in 99,99% der Fälle nicht klappen, denke ich mal. Und was natürlich
allein
auch
schon,
hinzukommt,
weil ich ja ständig Daten vom Bediener habe, ne? Also egal, ja, ganz genau. Ich muss ja nur eine beliebige Taste drücken. Der Benutzer hat sich eingeloggt. Schon habe ich dann zumindest Daten meiner Beschäftigten.
Genau. Deswegen, das ist sicherlich keine Option. Was natürlich noch in Zukunft in manchen Fällen, wenn wir Berufsgeheimnisträger haben, ne, wenn wir über Steuerberater sprechen, über Ärzte, über Anwälte etc., die sind mit so einem normalen AV-Vertrag ja nicht zufriedenzustellen, sondern deren Berufsrecht verlangt dann noch ein bisschen mehr und das Strafrecht auch. Das heißt, man braucht dann so eine Zusatzvereinbarung. Die großen Anbieter wie Google oder auch Anthropic, habe ich gehört, die fangen jetzt langsam an, über diese Sachen nachzudenken. Ist ja auch nicht gerade kleiner Markt, den sie dann da erobern würden. Aber also der vertragliche Über- und Unterbau muss da stimmen. Und letztendlich das angemessene Datenschutzniveau, was dort, wo die Daten landen, muss natürlich stimmen, dass wir irgendwie hinbekommen. Angemessenheitsbeschluss wäre schön. Es besteht natürlich dann, wenn der Angemessenheitsbeschluss mit den USA fallen sollte, ja ganz nebenbei gesagt, nicht nur das Problem mit den US-KI-Tools, sondern mit allen US-Tools.
Genau, genau.
Dann haben wir ein ganz großes Problem.
Definitiv, wenn man so ein bisschen weitsichtig agieren möchte, was ich Unternehmen eigentlich konsequent empfehle, ist eine Umstellung auf die Standarddatenschutzklauseln vorzubereiten. Ich würde sie nicht einfach so abschließen. Das wäre leichtsinnig, denn wir haben in den Standarddatenschutzklauseln haben wir eine super ausufernde Haftung. Ich vereinfache es ein bisschen. In Klausel 12 sehr, sehr umfassende Haftung gegenüber Dritten, untereinander und so weiter und so fort. Das will ich eigentlich nicht in meinem Vertrag drin haben. Und da kommt dann eine andere Klausel aus den Standarddatenschutzklauseln zum Tragen, nämlich Klausel 5, das ist eine Vorrangklausel. Die sagt im Prinzip, alles, was ich hier vereinbare, geht allen anderen vertraglichen Abreden vor. Das heißt, in dem Moment, wo ich einfach so leichtsinnig denke, ach ja, ich bereite mich mal vor, ich schließe mal Standarddatenschutzklauseln
pro forma
an. Bitte?
Also vorauseilend, ja, genau.
Genau, also vorauseilender Gehorsam führt dazu, dass ich mir diese gesamten Haftungsregelungen, und wir kennen das aus Vertragsverhandlungen, dass Haftung eigentlich der Punkt ist, wo am meisten gefeilscht wird. Das mache ich mir dadurch kaputt, indem ich einfach leichtsinnig Standarddatenschutzklauseln abschließe. Deswegen würde ich immer diese als Fallback-Option abschließen, das heißt aufschiebend bedingt. Ja, dass erst wenn das DPF für ungültig erklärt wird, dass ich dann nicht mit runtergelassenen Hosen dastehe, sondern dann sagen kann, okay, hier, wir haben noch eine zweite Möglichkeit, in Klammern mit dem Malus der Haftung, klar, aber wir haben zumindest irgendwas.
Setzt aber natürlich voraus, dass ich auf der anderen Seite einen Vertragspartner habe, der das auch mit unterschreibt. Ne? Das ist ja keine Einbahnstraße.
Genau, also das ist eine zweiseitige Sache. Ne? Auf der einen Seite brauche ich einen Vertragspartner, der sich darauf einlässt. Und auf der anderen Seite muss ich, also wenn ich jetzt als kleiner Handwerksbetrieb, um den Bogen zu schließen zu deinem Fensterbauer, wenn ich als kleiner Handwerksbetrieb versuche zu verhandeln mit Google, Microsoft und ähnlichen Konzernen, dann da fehlt mir natürlich dann die Marktmacht und das wird dann in der Praxis dann bei den Vertragsverhandlungen eher bitter, / unmöglich. Das heißt, ja, ich brauche auf der einen Seite jemanden, der verhandlungsbereit ist und auf der anderen Seite brauche ich natürlich selbst eine gewisse Bedeutung für diese andere Person, damit ich überhaupt Möglichkeiten habe zu verhandeln, wenn es nicht sowieso schon angeboten wird.
Ja, gut. Branchenverbände hätten natürlich möglicherweise eine Chance, ne, dann die gesammelte Macht da auszuüben. Aber vielleicht, um das dann rund zu machen, jetzt auch, wir haben ja über ganz viele Einzelaspekte jetzt schon gesprochen. Wir könnten auch noch 5 Stunden weitersprechen, uns würden die Themen so schnell nicht ausgehen. Was würdest du denn jetzt, Alexander, Unternehmen so aus Mittelstand empfehlen, wenn die sagen, so, wir haben gehört, das mit der KI ist super toll, die anderen machen das auch, wir wollen das jetzt auch. Was müssen wir denn da beachten im Datenschutz? Wir reden jetzt nicht über Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und so weiter und so fort, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal wirklich aufs Datenschutzrecht. Was sollten wir da tun? Worauf sollten wir achten?
Ja, also als erstes KI nicht verbieten, aber auch nicht alles zulassen, sondern sich auf 1, 2, 3 Tools konzentrieren und da dann kostenpflichtige Versionen einkaufen, das übergreifende Training der KI deaktivieren, das geht dann in den entsprechenden Admin-Panels, Mitarbeiter schulen, sensibilisieren für den Einsatz von KI, das ist organisatorisch super wichtig, damit ich keine Schatten-KI habe, damit ich auch weitere Pflichten, VVT und so weiter, vernünftig umsetzen kann. Also viele Mitarbeiter wissen häufig gar nicht, was ist KI. Sowas muss ich adressieren. Ich muss also erstmal für die Existenz von KI, auch mit Blick auf, okay, ich gehe aus KI-Recht, aber für die Existenz von KI sensibilisieren. Ich muss Mitarbeiter schulen im Sinne von, die müssen kritisch werden gegenüber den Ergebnissen. Ich muss in Arbeitsvorgaben, in Richtlinien Vorgaben machen. Wie sieht's eigentlich aus mit beispielsweise bei Bewerbungen? Hau die Bewerbungen nicht einfach in irgendeine KI rein. Also klare Use Cases im Unternehmen definieren. Wo erlauben wir KI? Wo erlauben wir sie nicht? Keine Eingabe von sensiblen Daten, ne? Dass man sagt, okay, alles, was du jetzt vielleicht nicht deinem Nachbarn erzählen würdest, also hängt davon ab, was für ein Verhältnis man zum Nachbarn hat, aber alles, was du nicht deinem mehr oder weniger unbekannten Nachbarn erzählen würdest, das gibt auch nicht in eine KI ein und erst recht nicht von irgendwelchen Dritten. Was die natürlich Durchführung der Interessenabwägung, also insbesondere, wenn wir jetzt außerhalb des Beschäftigungsverhältnisses ist, dass man sich das nochmal anguckt, dass man das reflektiert, dass man auch guckt, dass die Datenschutzerklärungen das wiedergeben, wie es tatsächlich ist, dass die berechtigten Interessen in den Datenschutzerklärungen auftauchen. Prüfen, bin ich im Anwendungsbereich von Artikel 22 drin? Wenn ich jetzt mich vielfach auf die Interessenabwägung stütze, dann muss ich bedenken, dass natürlich Betroffene Widerspruchsrecht nach Artikel 21 haben. Das heißt, ich brauche ein Widerspruchsmanagement. Genauso wie ich beispielsweise ein Widerrufsmanagement brauche bei einer Einwilligung, muss ich organisatorisch sicherstellen, dass auch Widersprüche berücksichtigt werden. Und ich muss dann auch natürlich mein Personal dafür sensibilisieren. Wie läuft es in der Praxis? Na, ich komme aus dem Ruhrpott, die Leute sagen, hör auf mit dem Scheiß. Ja? Die sagen nicht, ja, ich würde gerne mein Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO ausüben. Also dafür müsste ich auch sensibilisieren.
Und erstmal überhaupt hervorgehoben darüber informieren, dass die Leute ein Widerspruchsrecht haben. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Genau. Also,
und was ich, wenn ich das vielleicht mal ergänzen darf, ich muss natürlich auch alles und jeden quasi dokumentieren. Ne? Das verlangt die DSGVO sowieso. Wer schreibt, der bleibt. Und auch im Rahmen der KI-Verordnung muss ich einiges dokumentieren. Ich sollte, wenn ich viel KI einsetze, dann auch so eine Art Bestandsverzeichnis vielleicht mal führen, ne, um einen Überblick zu behalten, wo setze ich denn KI ein? In welchen Abläufen ist denn bei mir KI integriert und in welcher Form greift die ein? Haben wir die AV-Verträge und so weiter?
Klar, also ich brauche auf jeden Fall ein Inventory, um überhaupt sicherstellen zu können, dass AI-Compliance gegeben ist. Und das ist genau das Gleiche, wie wir es in der Datenschutzgrundverordnung mit dem VVT haben. Das kann man auch, da gibt es diverse Compliance-Lösungen, das kann man auch softwaregestützt verknüpfen, dass ich halt identifiziere, was habe ich überhaupt. Und nur wenn ich die tatsächlichen Gegebenheiten kenne, und das ist bei vielen Unternehmen immer noch ein Defizit, gerade im Mittelstand, dass sowas nicht vollständig ist oder nicht aktuell ist, von kleineren Unternehmen will ich gar nicht erst anfangen. Ja, dann fällt es mir natürlich schwer, die ganzen Folgepflichten, Interessenabwägungen, Betroffenenrechte, einschließlich Auskunft, einschließlich Information einzuhalten. Also ein gutes VVT ist das A und O, würde ich sagen.
Genau. Ja. Gut.
Ich kenne da so einen Kanal, auf dem man verschiedene Videos gucken kann, wie Datenschutztools und Compliance-Tools, welche es da gibt und wie sie so funktionieren. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich komme noch drauf.
Risikobasierter Ansatz.
Ja, bestimmt.
Wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. Ich muss das nämlich alles irgendwann auch mal noch schneiden. Aber du hast ein paar, wie ich persönlich finde, sehr, sehr spannende, also ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt, aber eine Sache will ich zum Schluss nochmal rausgreifen. Das Ganze geht nicht ohne Schulung, nicht ohne Beratung im Unternehmen. Da mache ich jetzt mal ganz schamlos Werbung für den Michael und mich. Genau so etwas machen wir. Wir hätten auch noch ein bisschen Zeit. Dies ja schon gar nicht mehr so viel, aber wer uns da braucht, um in den Unternehmen genau die von dir geforderten Informationen an den Mann, an die Frau zu bringen, soll sich bitte bei uns melden. Genau das ist etwas, womit wir einen nicht unwesentlichen Teil unseres Lebensunterhalts verdienen. Alexander, dir vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns und auch all unseren Zuhörern, Zuschauern das Ganze ein wenig näher zu bringen. Wie immer am Ende von solchen Veranstaltungen, bitte seid so nett, kommentiert das Ganze, das freut den Algorithmus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte unten hinein, dann kriegen wir das in irgendeiner Form schon miteinander, untereinander ausgetauscht. Wir freuen uns über Sternchen, wir freuen uns über Daumen nach oben. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann macht das bitte. Dann verpasst ihr spannende Interviews und weitere spannende Videos in Zukunft nicht mehr. Und ich verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke für die Einladung. Bis dahin. Ciao.